Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundierte Einblicke, echte Fälle, wissenschaftliche Hintergründe und Gespräche mit spannenden Gästen aus Forschung, Industrie und Pferdewelt. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Für mehr Klarheit und Sicherheit zum Thema Sattel. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Sattelpro-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Zu viel ist zu viel oder wie viel Gewicht darf ein Pferd tragen? Du kennst das vielleicht, wenn du zu einem Kundentermin gerufen wirst, weil du zum Beispiel einen Sattel anpassen sollst, das Pferd nicht mehr ganz so läuft und du eine osteopathische Behandlung vornehmen sollst oder das Pferd Rückenprobleme zeigt und du als Tierarzt dazu gerufen wirst. Du kommst zum Termin und stehst eigentlich vor einem ganz anderen Problem. Du siehst nämlich den Reiter und das Pferd und merkst ziemlich schnell, da passt was nicht. Die Pferde heutzutage werden immer kürzer, viele im Freizeitbereich auch immer kleiner und die Reiter werden immer größer. Nicht nur in der Körpergröße, sondern auch im Umfang. Und manchmal scheint es dann einfach nicht zu passen. Doch was passt denn da eigentlich nicht? Wie viel Gewicht darf denn das Pferd überhaupt reiten? Und wann ist es unsere Pflicht, auch als Dienstleister oder Pferdeprofi zum Schutz und zum Wohle des Pferdes zu sagen und die Empfehlung auszusprechen, du bist einfach zu schwer für dein Pferd, du musst dir Alternativen mit dem Pferd suchen. Und ich möchte diese Frage heute einmal aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten, hier die gängigsten Studien zu beleuchten, was für Empfehlungen ausgesprochen werden und natürlich auch aus meiner eigenen Praxis sprechen, gerade in Bezug auf Sattel und Sattelpassform und was man da teilweise machen kann, wo die Grenzen liegen und wie man das auch kommunizieren kann. Ich lade dich herzlich ein, heute dabei zu sein. Ich wünsche dir viel Spaß. Es gibt verschiedene Methoden, um die maximale Tragfähigkeit eines Pferdes abzuschätzen. Es gibt so eine, ich sag mal, Daumenformel. Das wurde herausgegeben von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Und die erste Methode bezieht sich auf die Widerristhöhe. Das ist meistens die Größe des Pferdes, die wir meistens schon kennen oder auch relativ leicht mit einem Stockmaß nachmessen können. Die Widerristhöhe minus 100 plus 30 wäre die Faustformel. Das wäre das maximale Gewicht in Kilogramm, was das Pferd tragen kann. Ich habe das mal schnell überschlagen bei meinem eigenen Pferd. Ich habe einen kleinen Lusitano von 1,53 Stockmaß. Das würde bedeuten, minus 100 sind wir bei 53 plus 30, wären wir bei 83 Kilo, dürfte mein Pferd maximal tragen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wow, das ist schon ganz schön viel. Kann ich denn das überhaupt auf mein Pferd so umsetzen? Weil mein Pferd hat ein relativ weiches Bindegewebe. Der ist schon 19. Momentan ist er nicht so fit. Er war das letzte Dreivierteljahr immer wieder verletzt. Ist in keinem wirklich guten Trainingszustand und hat auch eher etwas schmalere Gelenke. Also ihr seht schon, da sind viele Faktoren, die da gerade mit reinspielen, die mir schon durch den Kopf schwirren. So einfach ist es sicherlich nicht. Wird auch gesagt, je kleiner die Pferde sind, desto schlechter ist diese Methode eigentlich anzuwenden. Also wenn man das Gewicht des Pferdes schon weiß, dann kann man eine weitere Methode anwenden, die man auch messen kann. Und zwar ist das der sogenannte Röhrbeinbelastungsindex oder kurz RI. Und die Formel hierfür ist ja ein bisschen komplizierter, aber auch nicht dramatisch. Also man nimmt im Prinzip den Röhrbeinumfang des Pferdes, etwa auf mittlerer Höhe in Zentimetern, multipliziert das mal 100 und dividiert es durch das Körpergewicht des Pferdes. Das Körpergewicht des Pferdes natürlich mit einer Pferdewaage zu messen, das wäre die genaueste Methode. Das weiß man natürlich jetzt nicht immer. Es gibt aber auch Methoden, ein Körpergewicht des Pferdes über ein Zentimetermaß zu messen. Die Formel schreibe ich euch gerne mal unten in die Shownotes rein. Das ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich auch kein Ding der Unmöglichkeit. Ihr könnt auch gerne selber mal schauen. Im Internet gibt es Futterexperten, die die Formel auch digital eintragen lassen. Das finde ich immer ganz praktisch. Gerade wenn ich jetzt bei Kundenpferden stehe und das Gewicht nur so abschätzen kann, ich übe das immer so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Also bevor die Besitzer mir das sagen, möchte ich das immer ganz gerne schätzen. So kriege ich selber ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viel so ein Pferd wiegt. Aber wenn mir das nicht so ganz klar ist, dann kann man das auch nachmachen. nachmessen, eben mit Hilfe eines Bandmaßes und die Daten dann umrechnen und daraus das Gewicht des Pferdes ermitteln. Also zurück zum Röhrbeinbelastungsindex. Also ich sage jetzt in der Folge immer nur RI, weil mir dieses Wort einfach viel zu lang ist. Wenn wir also das Körpergewicht haben, können wir den RI ermitteln. Und man sagt so, eine gute Größe für den RI, damit das Pferd gut tragfähig ist, liegt etwa bei 5. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz hat hier auch eine ganz schöne Tabelle rausgebracht. Das könnt ihr euch mal angucken. Auch hier verlinke ich mal ein Merkblatt dazu in den Shownotes. Und die hat verschiedene Pferderassen untersucht, also das Körpergewicht verschiedener Pferderassen ermittelt und den Röhrbeinumfang in Zentimetern dazugenommen, um dann den RI zu ermitteln. Und das fand ich doch ganz interessant. Also ja, natürlich, je stärker sozusagen das Fundament eines Pferdes, desto höher der RI. Das ist schon relativ selbsterklärend und bedeutet also, gerade bei den Robustpferderassen, wo wir häufig ein etwas kräftigeres Fundament haben, haben wir naturgemäß auch einen erhöhten RI. Typischerweise Pferde oder Ponys, die in diese Kategorie fallen, sind zum Beispiel Norweger, Husulen oder auch Welschponys. Die haben in etwa einen RI von 4,4, 4,9 etwa. Das ist also ein guter Wert, um sehr tragfähig zu sein. Mini-Shetties sind hier die Weltmeister sozusagen. Die haben einen enorm hohen RI von 9,5, also das Doppelte eines Husulen. Jetzt ist es nur so, wenn man jetzt ein sehr großes Gewicht auf Mini-Shetty setzt, dann kann wahrscheinlich der Reiter, der das hohe Gewicht hat, auch mitlaufen. Also ist das vielleicht vernachlässigbar. Was ich aber auch ganz interessant fand, man kann das ja nochmal in Relation zum Warmblut setzen. Warmblüter haben so in etwa 3,5 RI, also deutlich weniger. Das Islandpferd, da werde ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja allgemeinhin so als Gewichtsträger bekannt oder ja verschrien. Wird ja häufig von erwachsenen Reitern geritten, obwohl das ein sehr kleines Pferd ist. Und das hat einen RI von 4,7 in dieser Tabelle. Also liegt in etwa so wie bei einem Welschpony oder einem Husulen. Also nicht dramatisch erhöht, aber doch ein bisschen höher der RI als jetzt bei einem Warmblutpferd. Was ich auch sehr spannend fand, dass die Kaltblüter hier relativ, ja, wie soll ich sagen, schlecht abschneiden, was den RI angeht. Wir haben einen relativ geringen Röhrbeinbelastungsindex. Das Süddeutsche Kaltblut zum Beispiel hat nur einen RI von 3,0, ist also in Relation zu seinem Gewicht gar nicht so tragfähig. Natürlich haben wir bei den Kaltblütern erhöhtes Körpergewicht, einfach aufgrund der Größe und der Masse. Dementsprechend können natürlich auch schwerere Reiter diese Pferde reiten, aber im Verhältnis, also im relativen Verhältnis, ist die Tragfähigkeit beim Kaltblüt eigentlich eher geringer. Und natürlich kann man das daher leiten, dass Kaltblüter eher als Zugpferde gezüchtet wurden und nicht unbedingt als Reitpferde. Wenn wir jetzt das Körpergewicht des Pferdes nicht haben und trotzdem mal einen schnellen Blick sozusagen darauf werfen wollen, wie viel Tragfähigkeit hat denn das Pferd oder nicht, können wir uns auch daran orientieren, was schon in den 70er Jahren von Bühnum empfohlen wurde, dass Pferde von einem Körpergewicht etwa 450 Kilo, das ist jetzt heutzutage ein etwas leichteres Pferd. Wenn der Röhrbeindurchmesser etwa 20 cm beträgt, dann haben wir schon eine ganz gute Tragfähigkeit. Dementsprechend hochrechnen können wir das dann auf schwerere Pferde, aber 20 cm sollten wir mindestens der Röhrbeindurchmesser haben, wenn wir ein schmales Warmblut oder ein Kleinpferd haben, damit wir von einer guten Tragfähigkeit ausgehen können. Weitere Studien haben neben diesen, ich sag mal, relativ einfachen Bemessungsmöglichkeiten auch die physiologischen Aspekte bei der Belastbarkeit unter die Lupe genommen. Da war zum Beispiel eine Studie von Paul. Das war eine Auswahl von 8 Pferden, eher leichteren Gewichts, zwischen 391 und 625 Kilo Pferde. Wurden hier verschiedene Parameter untersucht in Abhängigkeit vom Reitergewicht. Reitergewicht ist ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort, denn der Reiter, also es waren insgesamt 3 Reiter, die hier geritten sind, die hatten immer das, also jeweils das gleiche Gewicht und wurden dann beschwert mit externen Gewichten, also mit im Prinzip Totgewicht, wenn man so will, also einfach mit Blei. Und dadurch wurden dann eben verschiedene Gewichte auf dem Pferd platziert, zwischen 15% und 30% inklusive Sattel. Und die Messung von Herzfrequenz, Plasmalaktat und ja, einem Score ermittelt, der für Muskelkater steht. Also sowohl Schmerzhaftigkeit und Verhärtung von Muskulatur wurde herausgefunden. Das Ergebnis dieser Studie war, dass Ab 25% Gewicht auf dem Pferderücken führte zu deutlich erhöhten Herzfrequenzen und ab 30% zu einem starken Laktatanstieg. Laktat ist Indikator für Muskelverspannung, Muskelkater. Es gab eine negative Korrelation zwischen der Breite der Lende der Pferde. Also hier wurde der Abstand zwischen der letzten Rippe auf Höhe der Rippenkante zum Beckenknochen, dem Tuberkoxae, gemessen. Und je breiter diese Distanz war und je dicker das Röhrbein war, desto weniger Muskelverspannung, Muskelverhärtung zeigten das Pferd. Also das heißt, Pferde nicht nur mit einem erhöhten RI, also Röhrbeinbelastungsindex, sondern auch mit einer breiteren Lende zeigten weniger Verspannungen und Verhärtungen der Muskulatur und somit wahrscheinlich auch weniger Schmerzen. Der Schmerz wurde jetzt hier direkt nicht gemessen. Die Werte sind schon relativ hoch. Sie gehen in eine ähnliche Richtung wie eine andere Studie, die sich insbesondere mit dem Islandpferd auseinandergesetzt hat. Islandpferde im Tölt wurden hier gezeigt. Islandpferde sind ja eben relativ kleine Pferde, werden aber häufig von Erwachsenen geritten und man sagt ihnen ja nach, dass sie Gewichtsträger sind. Die üblichen Gewichte, die Pferde, also Islandpferde zu tragen haben, liegen so zwischen 20% und 35%, was ja ziemlich hoch ist eigentlich. Und ja, so ganz klar ist eigentlich nicht, das ist ja immer nur so ein bisschen ja dahergesagt, dass es Gewichtsträger sind, so ganz klar ist ja eigentlich nicht, dürfen diese Pferde denn nun wirklich mehr Gewicht tragen? Sind es Gewichtsträger oder hätten wir es nur so gerne, dass sie Gewichtsträger sind? Bringt es körperliche Schäden mit, wenn erwachsene Islandpferde reiten? Und deswegen waren eben objektive Studien nötig. Hier hat sich ein ganzes Team um den Wissenschaftler Stefan Stottier im Jahr 2017 gruppiert und hat zwei verschiedene Studien aufgestellt. Einmal hat er die physiologischen Effekte bei hoher Belastung und dann aber auch das Gangbild des Pferdes untersucht in einem zweiten Teil. Hier wurde ein Gewicht auch wieder mit Totgewicht, also mit Sattelpacktaschen und Gewichtswesten an einem Reiter untersucht. Diese Gewichte betrugen 20, 25, 30 und 35% des Pferdegewichts. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass sowohl die Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur und Laktatkonzentration, also wieder der Indikator für Muskelkater sozusagen, mit erhöhter Gewichtsbelastung anstiegen. Interessant war bei dieser Studie auch, dass bei einem Gewicht ab 22,7% die Arbeit, die das Pferd verrichtete, aerob erfolgte, also mit Hilfe von Sauerstoff wurde Energie gewonnen. Das kann man physiologisch ermitteln. Darüber hinaus war es anaerob. Und wenn das Pferd eben seine Energie ohne Sauerstoff generiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Muskelkater recht hoch und auch für Erschöpfung. Dabei ist anzumerken, dass diese 22,7% des Gewichts einen sehr großen Streufaktor hatten. Das fing schon an, dass die Pferde anaerob arbeiteten bei einem zusätzlichen Gewicht auf den Rücken von etwa 17% bis 27%. Also da war eine recht große Spannweite. Also da kann man nicht wirklich sagen, nur Pferde oder nur das Gewicht ab 22,7% ist schädlich oder ungünstig für die Pferde, sondern das fängt bei dem Test schon deutlich früher auch an. Der zweite Teil dieser Studie, der sich auf das Gangverhalten des Pferdes konzentriert hat, hat gezeigt, dass eben beim erhöhten Gewicht, was auf das Pferd wirkt, die Schrittlänge verkürzt ist. Die Standbeinphase verlängert war, und das deckt sich auch mit Studien schon aus den 90er Jahren von Schamhardt zum Beispiel, und auch die Töltqualität reduziert war. Also je schwerer der Reiter, desto schlechter eigentlich der Tölt. Dahingegen war aber keine Veränderung von Takt, Symmetrie und Höhe der Vorderbeinaktion zu sehen. Also das hat sich nicht groß verändert. Dennoch konnte man einen Unterschied im Gangverhalten der Pferde sehen, was jetzt nicht so verwunderlich ist, je höher das Körpergewicht des Reiters ist. Also das sind eigentlich mehr deskriptive Studien ohne große Bewertung. Und zeigten eben, dass natürlich mit erhöhtem Gewicht des Reiters auch sich einmal die Physiologie, aber auch das Gangverhalten ändert. Die Studie, die jetzt relativ neu draußen ist, aus 2021 von Sue Dyson und Kollegen, hat das Ganze, ich sag mal, ein bisschen realitätsnäher nochmal untersucht. Und zwar hat sie wirklich vier Reiter mit in etwa dem gleichen reiterlichen Können verglichen. Die vier Reiter wurden eingeteilt in leicht, mittel, schwer und sehr schwere Reiter. Die leichten waren in etwa 10-11% des Pferdegewichts hat ihr Gewicht ausgemacht, die mittleren 12-15%, die schweren über 15% und die sehr schweren über 20% des Pferdegewichts. Das interessante Ergebnis dieser Studie war, dass sowohl die Versuche mit den schweren als auch den sehr schweren Reitern wegen temporärer Lahmheiten der Pferde abgebrochen wurde. Dabei war der Body Mass Index der Reiter eigentlich eher unerheblich. Relevant war tatsächlich das absolute Gewicht. Der Abbruch hat sich daraus erklärt, dass die Pferde eben Lahmheiten gezeigt haben. Die Schmerzen und das Unwohlsein wurden in dieser Studie mit dem Schmerzethogramm des gerittenen Pferdes, das auch von Dr. Sudeisen entwickelt wurde, ermittelt. Und in diesem Fall, sobald die Pferde eben Schmerzanzeichen, also über 10 Schmerzanzeichen aus dem Merkmalkatalog von 24 Anzeichen gezeigt haben, dann wurde von Schmerzen ausgegangen. Es wurde aber auch vor allem nochmal darauf hingewiesen, dass nicht das reine Gewicht der ausschlaggebende Faktor dafür ist, dass Pferde ein verändertes Gangbild oder eben auch Schmerzen zeigen können, sondern dass das Thema sehr multifaktoriell ist. Und das ist was ich hier in dem Podcast auch nochmal ganz fest betonen möchte. Das reine Gewicht spielt sicherlich eine sehr große Rolle, aber man muss es immer im Kontext sehen. Es ist ganz wichtig zu sehen, eben, wie alt ist das? Wie fit ist das Pferd? Pferde können natürlich auch im Alter fit sein. Es gibt auch junge Pferde, die durch Krankheit oder in der Rekonvaleszenz einfach noch nicht wieder fit genug sind und deswegen nicht sehr tragfähig sind. Wie ist die Muskelentwicklung auch gerade bei Jungpferden? Was macht die thorakolumbale Länge, eben die Länge des Lendenbereiches? Je länger, desto tragfähiger. Was ist mit der An- und Abwesenheit von Lahmheit? Sind die Pferde vielleicht ohnehin schon lahm? Das konnte Sudeisen auch zeigen übrigens, je schwerer der Reiter, desto eher hat er Pferde, die vorher nicht lahm waren, zu einer Lahmheit induziert. Wenn die Pferde eh schon eine leichte Asymmetrie oder leichte Lahmheit gezeigt haben, wurde das durch schwere Reiter nochmal verstärkt. Was ist mit der Art, Geschwindigkeit und Dauer der Arbeit? Das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, was man mit einbeziehen muss und vor allem natürlich auch den Reiter. Wie sind denn seine Fähigkeiten? Ein Reiter kann vielleicht auch schwerer sein, wenn er eine gute Balance und Fitness hat und auch eine gute Koordination im Vergleich zu einem Reitanfänger. Hier können schon leichte Reiter dem Pferd massive Probleme bereiten, was bis hin zu Lahmheiten auch führen kann, wenn eben der Reiter nicht gut ausbalanciert ist. Die Fähigkeit der Reiter auch gerade zu sitzen ist ganz wichtig. Und natürlich, und das ist natürlich mein Steckenpferd, die Sattelpassform für Pferd und Reiter ist ganz entscheidend, ob das Pferd Probleme unterm Sattel bekommt oder nicht. Wenn ich einen Bärenreiter habe, aber einen sehr gut passenden Sattel, der den Reiter auch sehr gut hinsetzt, dann ist es weniger schädlich für das Pferd, als wenn ich einen schlecht passenden Sattel habe, mit vielleicht einem leichteren Reiter, der den Reiter aber wirklich massiv zum Beispiel nach hinten setzt. Es gibt noch einige weitere Studien, die eben die Tragfähigkeit des Pferdes beschreiben und wie viel Gewicht es tragen darf. Und auch die zeigen auf, dass es definitiv nicht nur das reine Gewicht des Reiters ist, dass eben auch vor allem der Trainingszustand und die Fitness des Pferdes ein ausschlaggebender Faktor sind. Hier konnte zum Beispiel im Jahr 99 eine Studie zeigen, dass Endurance-Pferde, Araber waren das, auf Strecken von 100 Meilen durchaus Gewichte von 20-30% tragen konnten. Jetzt ist da natürlich sozusagen, die Reiter sitzen meistens nicht in diesen 100 Meilen die ganze Zeit im Sattel. Sie sitzen vor allem auch im leichten Sitz im Sattel. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Sie laufen viel mit und das ist sicherlich auch was ganz wichtig ist bei der Betrachtung, wie wird denn das Pferd mit dem Gewicht genutzt. Die Nutzung ist also ganz wichtig auch für eine Beurteilung, ob denn nun der Reiter, der möglicherweise augenscheinlich erstmal zu schwer ist für das Pferd, denn auch noch weiter reiten kann. Also wichtig ist sicherlich zu sehen, wie wird das Pferd genutzt? Sind in der Disziplin, die das Pferd geritten wird, schnelle, abrupte Bewegungen der Fokus, wie jetzt zum Beispiel im Westernreiten oder aber auch im Springen, wird das Pferd gesprungen oder viel Dressur geritten mit vielen versammelnden Lektionen, wo eben auch sehr viel ausgesessen wird oder wird es doch eher im Gelände gesprungen? Ist es eher ein langsames Bummeln oder eben doch ein sehr intensives Training, wie das Pferd genutzt wird? Wird das Pferd gymnastiziert oder nicht? Ist überhaupt ein Muskelaufbau systematisch angelegt im Training? Und wie oft wird denn das Pferd eigentlich geritten? Also hierzu gibt es auch Empfehlungen, dass die Pferde nicht unbedingt jeden Tag geritten werden sollten, jetzt mal ganz unabhängig vom Reitergewicht. Denn also zum einen ist der Muskelaufbau nur durch Entspannung auch möglich. Und so sollte das Pferd im besten Fall eben 3-4 Mal die Woche geritten werden, also immer mit einem Tag Pause dazwischen. Nicht nur was den Muskel- und Trainingsaufbau angeht, sondern auch um die Belastung des Rückens so gering wie möglich zu halten. Denn das Gewebe wird schon auch bei jeder reitenden Benutzung sozusagen, also sobald wir den Sattel auflegen und unser Gewicht draufsetzen, wird das Gewebe unterm Sattel natürlich komprimiert und das sollte sich auch erholen können. Und so ist eigentlich eine gute Faustformel: einen Tag reiten, einen Tag Bodenarbeit. Also maximal 3 bis 4 Mal die Woche wirklich mit Sattel reiten, das ist optimal. In der Turniersaison oder wenn wir uns auf etwas vorbereiten, kann das sicherlich auch mal erhöht sein. Sollte der Reiter doch etwas schwerer sein, sind sicherlich immer wieder Pausen empfohlen. Pausen nicht nur am langen Zügel und im Schritt, sondern am besten wirklich absteigen. Das gilt fürs Gelände, gilt aber genauso auch fürs Viereck. Das machen sehr wenige Reiter, ist aber hier und da wirklich, wäre eine wirklich gute und sinnvolle Ergänzung zum Training, dem Pferd auch mal wirklich im wahrsten Sinne eine Verschnaufpause zu geben und vom Boden vielleicht nochmal eine kleine Sequenz einzubauen. Die Fitness des Pferdes habe ich bereits angesprochen. Die Fitness des Reiters ist natürlich auch nicht unerheblich. Seine Geschmeidigkeit und auch Reaktionsschnelle. Ja, und eben die Sattelpassform. Und hier habe ich schon angesprochen, die Sattelpassform sowohl für Pferd als auch für Reiter. Natürlich kann ein schlecht passender Sattel dem Pferd sehr starke Schmerzen verursachen, auch wenn der Reiter nicht sonderlich schwer ist. Je schwerer der Reiter ist, desto stärker sind natürlich dann auch die Probleme, die ein unpassender Sattel verursacht. Und gerade in Bezug auf die Größe und auch Schwere des Reiters würde ich gerne so ein paar Dinge aus der Praxis sagen. Also ich habe das sehr häufig, dass die Reiter gar nicht unbedingt sehr, ich sage jetzt mal sehr dick sind, aber dennoch eigentlich zu groß für den Sattel. Und das kann sein, weil das Pferd sehr kurz ist oder auch vermeintlich kurz, denn das kommt mir immer wieder unter, dass ich zu verzweifelten Pferdebesitzern komme, die sagen, ja, mein Pferd kann nur einen ganz, ganz kurzen Sattel haben und da gibt es kaum was auf dem Markt. Also habe ich mir einen 16-Inch Sattel gekauft, obwohl er selber, also der Reiter vielleicht 1,70 groß ist und Hosengröße 40 hat. Dass das dann nicht passt, das ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ich mir die Pferderücken dann genauer angucke, das ist das Erste, müssen wir erstmal genau eruieren, wie lang ist denn tatsächlich, also die Auflagefläche, wie weit sollte denn der Sattel überhaupt in der Länge sein? Wir sagen ja bis zum 18. Brustwirbel. Doch wie finden wir denn das überhaupt? Also von außen sieht man das ja nicht so gut, wo jetzt Brustwirbelsäule aufhört und Lendenwirbelsäule anfängt. Und hier gibt es eine relativ einfache Methode und trotzdem sehe ich in der Praxis immer wieder, dass es hier Missverständnisse gibt. Und zwar sollte man, um den 18. Brustwirbel zu finden, kann man sich einfach am Beckenknochen orientieren, dem vom Beckenknochen Richtung letzte Rippe. Ja, mit der Hand runterrutschen sozusagen. Wenn man vom Beckenknochen runterrutscht, das erste Harte, was man fühlt, ist die letzte Rippe. Da kommt auch nichts anderes Hartes, sonst ist irgendwie was verkehrt. Diese letzte Rippe, wenn wir die ertasten, gehen wir dem Verlauf weiter nach oben fort. Bei vielen Pferden ist es ein etwas schräger Verlauf nach oben und dann ist es ganz wichtig, dass wir diesem schrägen Verlauf nicht komplett bis ganz nach oben folgen, sondern sobald die Rippe in der Tiefe verschwindet, das ist an der Rippenkante, dürfen wir den Verlauf nicht schräg weitersetzen, sondern gehen dann gerade nach oben durch. Und das ist dann der Bereich, wo der 18. Brustwirbel sitzt. Das ist oft deutlich weiter hinten, als viele meinen. Denn in tatsächlich einigen Lehrbüchern steht, und das ist auch so ein bisschen gängige Meinung, mal wieder, ja, wie soll ich sagen, so ein Mythos da draußen, dass man dem Rippenverlauf, dem schrägen Rippenverlauf bis zum Ende hin folgen muss. Und da sehe ich in der Praxis ganz oft das Problem, da schneiden wir den Pferd einfach viel zu viel Zentimeter in der Sattellage ab. Und das ist auch einfach in der Praxis und anatomisch nicht korrekt, da wir sonst eher beim 16., 17. Brustwirbel rauskämen. Diese wertvollen Zentimeter dürfen wir schon nutzen, um auch den Sattel aufzulegen. Je länger unsere Sattelauflagefläche ist, desto mehr können wir das Gewicht ja verteilen. Und das ist gerade bei einem schweren Reiter natürlich sehr wichtig, hier eine sehr große Auflagefläche zu wählen, um eben dann auch das Reitergewicht bestmöglich und größtmöglich zu verteilen. Wichtig ist dann auch, dass der Reiter gut im Sattel platziert wird. Wenn ich einen sehr großen Reiter habe, bleiben wir mal bei dem erstmal großen Reiter mit langem Oberschenkel, dann kann das sein, dass das Gesäß des Reiters sehr weit nach hinten gedrückt wird, weil zum Beispiel die Kniepausche des Sattels den Reiteroberschenkel blockiert und das ganze Bein inklusive Gesäß nach hinten drückt. Die Reiter sitzen dann gerne so ein bisschen erhöht hinten auf dem Hinterzwiesel. Das Becken kippt nach vorne ab. Sie sitzen dann vom Gefühl her und vom Druck her eher Richtung Schambein und nicht auf den Sitzbeinhöckern und geraten ins Hohlkreuz. Also bekommen eben ein Hohlkreuz, eine Lordose, was natürlich erstens für den Reiter sehr unangenehm ist und für das Pferd auch einen erhöhten Druck im hinteren Bereich ausmacht. Das ist nicht nur bei Reitern mit sehr langem Oberschenkel und langem Bein, wo die Pausche nicht ganz korrekt eingestellt ist oder auch wenn der Sitz dann zu klein ist für den Reiter, sondern auch eben bei Reitern, die ein wirklich kräftiges Gesäß haben. Auch da ist es häufig so, dass das Gesäß eben, wenn es dann trotzdem in einen Sattel, der eine kleine Sitzgröße hat, reingesetzt wird, eher im hinteren Bereich platziert wird und im hinteren Bereich dem Pferd massiven Druck macht. Also hier muss man dann schauen, dass man entweder bei einem langen Oberschenkel Pausche und eventuell auch Sattelvorschnitt, also das Sattelblatt, verändert, sodass der Oberschenkel wieder genügend Platz hat und so das Gesäß des Reiters eher mittig platziert. Oder bei einem sehr kräftigen Reiter mit einem kräftigen Gesäß die Sitzgröße vergrößert, also einen anderen Sattel mit einer größeren Sitzgröße wählt. Und dann kann es durchaus sein, dass der Sattel dem Pferd auch etwas zu lang ist. Doch tatsächlich bin ich mittlerweile in der Praxis dazu übergegangen, mit wirklich auch ja, positiven Ergebnissen, den Sattel nicht auf Teufel komm raus beim 18. Brustwirbel enden zu lassen, weil wir nämlich dann sehr oft genau das Problem haben, der Reiter sitzt zu weit hinten im Sattel, weil die Sitzgröße zu klein ist für ihn und dann kriegt das Pferd einfach massiven Druck im hinteren Bereich. Deswegen habe ich nichts dagegen, dass der Sattel als Kompromiss, damit der Reiter eben gut platziert wird, auch einmal ein klein wenig über den 18. Brustwirbel hinausgeht. Ein klein wenig heißt L1 bis L2 Maximum. Also so gute 2-3 Finger darf der Sattel auch mal über den 18. Brustwirbel hinausragen. Weiter natürlich dann auch nicht. Irgendwann ist zu lang auch wirklich zu lang. Aber die Konsequenz sollte sein, dass das Reitergesäß mittiger platziert wird, nicht mehr so im hinteren Bereich konzentriert sitzt, sondern mittiger platziert wird und dadurch die Gewichtsverteilung wieder gleichmäßig nach vorne und nach hinten gebracht wird. So verändert sich auch der Schwerpunkt des Reiters, der wird weiter nach vorne platziert. Und da der Schwerpunkt des Pferdes mit dem Sitzschwerpunkt und dem Schwerpunkt des Reiters übereinstimmen sollte, hat man da eine bessere Chance, wenn der Reiter eben weiter vorplatziert wird, dass das dann auch erfolgt. Ihr habt jetzt viel über verschiedene Zahlen und Richtwerte und Empfehlungen gehört. Die Studien haben teilweise unterschiedliche Zahlen ausgespuckt. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass es nicht wirklich eine klare Grenze beim Gewicht gibt. Doch Studien eben mit, ich sag mal, echten Reitern ohne Totgewicht, also rein das Reitergewicht, konnten schon sehr deutlich zeigen, dass ein Gewicht oberhalb von 15% des Pferdegewichts dem Pferd Probleme bereiten kann. In Form von Gangunregelmäßigkeiten. Wiegen die Reiter mehr als 20% des Pferdegewichts, inklusive Equipment übrigens, also alles, was das Pferd trägt, oberhalb von 20%, führt zu Lahm oder kann zu Lahmheiten führen, da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, kann zu Lahmheiten führen, Schmerzen und vor allem dann eben auch chronischer Überbelastung. Wichtig nochmal, das reine Gewicht ist sicherlich nicht ausschlaggebend. Es kommt ganz stark auch darauf an, wie ist das Pferd gebaut, also Stichpunkt Röhrbein-Belastungsindex. Welches Fundament hat das Pferd? Ist das Röhrbein etwas breiter im Umfang, dann kann es sicherlich auch etwas mehr tragen. Haben wir ein sehr zierlich gebautes Pferd, kann es eher weniger tragen. Wie ist der Fitnesszustand des Pferdes, der Gesundheitszustand und das Training? Wie ist der Fitnesszustand, die Koordination, die Balance des Reiters und vor allem auch, wie ist die Sattelpassform? Das sind sicherlich alles Parameter, die wir zu berücksichtigen haben. Ich rate dringend davon ab, wenn wir einen Reiter sehen, der eben etwas kräftiger ist, vielleicht einem ersten Impuls zu folgen, gleich zu sagen, nee, also du bist aber viel zu schwer, das geht aber gar nicht, sondern tatsächlich erstmal die Umstände uns anzuschauen, was steht denn da eigentlich vor uns als Mensch, aber auch als Pferd, was sind die Hintergründe und wie sitzt denn der Reiter tatsächlich auf dem Sattel und daraufhin dann zu entscheiden, okay, wie können wir jetzt dem Reiter das vermitteln? Die meisten Reiter wissen ja meistens selber schon, dass sie vielleicht zu viel auf der Waage haben und dann können wir ihnen unterstützend eben begleiten und Vorschläge anbieten, wie zum Beispiel, steig doch ab und zu mal ab, auch während einer Reiteinheit, mach mehr vom Boden, du musst dein Pferd auch nicht jeden Tag reiten. Im Gegenteil, nicht nur was das Gewicht des Reiters angeht, sondern eigentlich bei allen Trainingseinheiten sollten wir in jedem Fall auch Pausetage einlegen, die wir dann mit Handarbeit und Bodenarbeit gestalten, um dann auch richtig belastbare Messungen vorzunehmen, können wir tatsächlich eben den Röhrbeinumfang uns zunutze machen, da nochmal schauen, was hat denn das Pferd überhaupt für eine Tragfähigkeit? Sind wir bei 5 oder mehr? dann ist das eigentlich ganz gut. Sind wir bei 5 oder drunter, dann ist das Pferd von sich aus schon nicht so tragfähig. Haben wir dann noch einen sehr schweren Reiter, dann sollten wir sicherlich früher ins Gespräch gehen. Ist der Reiter dazu auch noch sehr unfit, vielleicht unausbalanciert, ein Reitanfänger und passt der Sattel nicht, dann ist es sicherlich auch unsere Pflicht, da zu sagen, was Sache ist. Also wenn die Argumentation freundlich, wertschätzend aufgebaut ist, ist das für die meisten Besitzer auch gar kein Problem. Manche wissen auch gar nicht, dass sie ihrem Pferd Schaden zufügen und Schmerzen bereiten. Ja, und wie so oft in der Pferdewelt, es ist halt nicht nur ein Parameter, den wir uns anschauen sollten, wie jetzt das Gewicht des Reiters, sondern es hängt eben so viel mehr noch daran, ob das Pferd eben den Reiter gesund erhalten, tragen kann oder nicht. Und da ist es einfach wichtig, auf die verschiedenen Faktoren zu schauen und dann dem Pferdebesitzer auch zu kommunizieren. Denn ich denke, je offener und transparenter wir dann auch in der Kommunikation sind und dann dem Pferdebesitzer eben auch die messbaren Daten an die Hand geben, umso eher erhalten wir sein Vertrauen und dann auch die Kooperation. Im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen das Pferd gesund erhaltend reiten und ihm nicht schaden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema oder auch zu anderen sattelbezogenen Themen, immer her damit. Schreibt es gerne in die Kommentare oder folgt mir auf Instagram und schreibt mich direkt an. Ich bin zu finden unter dr.maren.boleber auf Instagram oder auf meiner Seite, auf meiner Website maren-boleber.de. Ich freue mich immer über Austausch. Damit wünsche ich euch noch weiterhin viel Freude im und am Sattel. Bis zum nächsten Mal.